Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurzkritik. Ich bin Susi und zeige heute, dass bei Filmproduktionen der Teufel im Detail steckt.
Und ich bin Asfa und ich rate euch, legt euch niemals, niemals mit einem Finnen an.
Okay, ich bin schon gespannt. Und ich würde sagen, da du den aktuellsten Film hast, legst du mal los.
Also, ich habe den zweiten Teil von Sisu Road to Revenge von 2025 gewählt. Und also, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht den ersten Film gesehen. Es ging eben um Atami, einem Finnen, der, glaube ich, ehemaliger Soldat war, der irgendwie in der finnischen Tundra da ein Goldlager gefunden hat und das versucht nach Hause zu bringen. Dummerweise spielt das alles während Ende des Zweiten Weltkriegs, während ja die Nazis dieses Operation verbrannte Erde, so dass sie alle wieder so zurückkommen und aber alles zerstören, was ihnen so auf den Weg kommt. Und die kreuzen dann eben auf Atami und die wollen sein Geld haben. Und beziehungsweise Gold haben. Und Atami findet das nicht gut. Und dann geht ein unglaubliches Schlachtfest los, in dem sie versuchen, ihn auf alle möglichen Arten umzubringen. Aber Atami lässt sich nicht umbringen, weil Sisu, wie der Filmtitel heißt, ist ein finnisches Wort für, wie kann man das am besten erklären, wenn jemand unbeugsam ist, wenn er einfach nicht aufhört, wenn er nicht zu töten ist, wenn sozusagen das Feuer so in ihm brennt, dass er nicht aufgeben kann. Also wenn jemand mit Sisu hinter dir her ist, hast du verloren. Mhm. Und im zweiten Teil, der setzt direkt nach dem ersten an, ist es ja irgendwann so gewesen, dass Teile von Finnland ja von der Sowjetunion eingenommen wurden. Und eben in diesem Randgebiet war eben seine Familie und er geht zu seinem alten Haus, wo seine Familie eben nicht mehr ist. Die ist leider von den Russen getötet worden und von einem ganz bestimmten Russen, nämlich, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der wird von Stephen Lang gespielt. Das ist der Bösewicht aus Avatar. Den kennt ihr noch, oder? Mhm. Dieser kernige Typ, der aus Don't Breathe auch noch ist.
Ja.
Naja, und Atami möchte eben das zerlegt sozusagen sein Haus in Einzelteile, stellt das auf einen Lastwagen und möchte das zurück nach Finnland bringen. Und währenddessen sind halt eben Stephen Lang und sein russischer Todesschwadron hinter ihm her. Und das ist die Story. Und im Endeffekt ist es Mad Max Soviet Road meets Looney Tunes für Gore-Bauern. Also der Film nimmt absolut keine Gefangenen. Die Leute werden zerfetzt auseinandergenommen. Er hat die unglaublichsten Ideen, wie er versucht, die Russen zu killen oder wie er selbst Sachen überlebt. Also du denkst dir, niemand würde auch nur ansatzweise das aushalten, was er aushält und was er für Schmerzen und was er für Wunden. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird er gefoltert, indem er mit einem Stromkabel, auf dem noch Strom drauf ist, ausgepeitscht wird. Also solche Krass. Sachen siehst du dann und er ist komplett zerfetzt und voller Blut, aber es ist ihm egal, weil seine Rache ist zu heftig und keine Ahnung, er sitzt in einem Panzer, macht hinten dran Sprengstoff und katapultiert sich einmal über so eine Masse an Russen drüber oder er jagt einem eine Rakete ins Gesicht, also da passieren Sachen, das glaubst du nicht, es ist wirklich Looney Tunes für Erwachsene mit maximaler Gewalt, mit einem Typen, der einfach nicht verrecken will.
Krass.
Für Leute, die auf sowas stehen, ich tue das. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der ist nicht anspruchsvoll, weil dazu muss man sagen, dass Atami innerhalb von zwei Filmen, glaube ich, zwei Worte redet oder nur ein Wort redet. Im ersten Teil ganz am Schluss und im zweiten spricht er gar nicht mehr. Also er ist ein komplett stummer Protagonist, der sich einfach gerne durch, ja, irgendwie faschistische Regime durchschlachtet.
Okay.
Macht
und
aber Spaß.
Hat dir der Film gefallen? Ah ja, okay, macht Spaß, okay, ja.
Genau, also
es klingt auf jeden Fall nach Spaß.
5 Sternen.
3 von 5 Sternen, okay, gut. Also es klingt auf jeden Fall auch nach Spaß, habe ich versäumt zu schauen.
Kannst du gerne mal nachholen. Besonders der erste Teil ist auch noch von der Art, wie er gemacht ist. Also er sieht ein bisschen aus wie so ein Arthouse-Film und das ist halt ganz geil, mhm, weil du diese krasse Brutalität hast, diese unglaubliche simple Prämisse, die eigentlich in so einem Exploitation-Film ist, eben auch so ausgeführt, aber trotzdem gefilmt wie so ein Kunstfilm, also mit schönen Landschaftsaufnahmen und
Krass.
Teilweise langen Einstellungen von gewissen Sachen. Ja. Also der ist super abgefahren gemacht. Der zweite dreht alles auf 10. Guckt euch die gerne mal an.
Krass. Also es klingt sehr, sehr gut. Ich mag die Kombi, wie du sie beschrieben hast, so. Die scheinbar sehr gut zusammen funktioniert. So, man hat auch diese, dann wahrscheinlich auch diese schönen Kontraste mit dabei, ne? Man hat dann diese schönen Landschaften und so. Und dann hast du wieder diese Gewaltszenen, so. Das ist eine Mischung, die mich persönlich gerade so anspricht, wie du das so sagst. Deswegen, ich notiere die mal für meine Liste. Von deiner ästhetischen Gewaltszenerie gehen wir jetzt über in einen Exorzistenfilm. Und zwar habe ich mir The Exorcism aus dem Jahr 2024 angesehen. Der ist gerade fresh bei Amazon Prime reingeflattert. Kann man sich da anschauen. Also ist jetzt auf keinen speziellen Kanal, aber ist halt mit Ads, ne? Also mit Werbung zwischendurch, aber ist auf Prime schaubar. Ist natürlich, Exorzistenfilm ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2024. Die Hauptrolle spielt Russell Crowe. Er spielt den Anthony Miller. Dann haben wir Sam Worthington als Joe, Ryan Sipkins als Lee Miller und Chloe Bailey als Blake Holloway. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten. Wir haben noch den David Hyde Pierce als Father Connor und spielen natürlich noch ein paar andere mit. Aber es sind so die wichtigsten Rollen in dem Film. Es geht darum, dass Anthony Miller ein gescheiterter Schauspieler ist. Also er hatte eine Karriere einst und hat seine Karriere an die Wand gefahren. Einfach aufgrund privater Probleme. Seine Frau ist sehr, sehr schwer krank geworden und er konnte nicht sonderlich gut damit umgehen. Hat dann unter anderem ein Alkoholproblem entwickelt und hat dann allen Personen um sich rum geschadet. Seine Familie und seiner Karriere inklusive. Und er soll jetzt aber die Hauptrolle in einem Exorzistenfilm spielen. Ist quasi wieder für ihn so ein Restart. Und er nimmt diese Rolle auch sehr ernst und wir sehen auch, wie das ganze Set aufgebaut ist und so. Das fand ich eigentlich sehr, sehr cool, wie man das so alles so sieht, wie das aufgebaut ist. Aber bei dem Filmdreh passieren natürlich Sachen, die man sich nicht erklären kann. Seine Tochter macht sich auch große Sorgen um ihn, weil er wirklich immer, immer mehr entgleist. Und sie fragt sich auch, ob es jetzt eine dämonische Macht ist, die von ihm Besitz ergreift oder ob er einfach nur wieder rückfällig wird, ne, was Alkoholsucht betrifft und so weiter. Mehr will ich handlungsmäßig gar nicht verraten. Ich fange mal damit an, was mir gut gefallen hat an dem Film. Erstmal fand ich es eine schöne Mischung, weil man hier so diese Thematiken aufgreift, was schiefgehen kann bei Filmproduktion, speziell bei Horrorfilmproduktion. Denn es gibt ja so einige Horrorfilme, von denen bekannt ist, dass am Set wirklich schlimme, katastrophale Sachen passiert sind. Ne? Ich sage nur zum Beispiel Poltergeist. Bei Poltergeist zum Beispiel, ne? Und das ist das Thema dieses Films. Er möchte das quasi aufgreifen. Was passiert, wenn unerklärliche Dinge an Filmsets passieren, also zum Beispiel speziell bei Horrorfilmen, ne? Das ist das Thema des Films. Und ich finde das sehr gut, dass das Thema hier aufgegriffen wird. Das hat mir an und für sich sehr viel Spaß gemacht, dass es so ein bisschen frischer Wind ist, dass man jetzt nicht wieder dasselbe Exorzistenthema hat, so dass ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass man sagt, okay, man behandelt das Thema in Kombination mit Filmset, ne? Und auch gerade, wenn man so auf diese Horrorfilme schaut, wo wirklich so richtig schlimme Sachen an einem Filmset passiert sind, wie Poltergeist zum Beispiel, fand ich das richtig, richtig gut. Ich muss sagen, dadurch, dass eben diese familiäre Geschichte mit drin ist, ne, also auch sein Konflikt mit seiner Tochter und so, kommt auch eine schöne Dynamik mit rein. Also es ist nicht nur dieser Exorzistenhorror, der da drin steckt, sondern auch eben eine Dramakomponente, die, wie ich finde, gut gespielt ist. Man fragt sich eben auch, wo diese Tochter-Vater-Geschichte hingeht, ne, auch gerade mit dieser Suchtthematik. Das fand ich sehr gut miteinander verknüpft, sodass er mich gut bei der Stange gehalten hat. Also hat mich dann auch gut unterhalten. Es sind natürlich, wie der Titel schon sagt, wie das Thema eben auch sagt, auch ein paar nette dämonische Szenen mit drin, wo man sich sagt, okay, das sollte schon auch in den Exorzistenfilm mit rein, weil sonst ist es natürlich kein Exorzistenfilm. Ja, es sind auch ein paar gut verstörende Szenen mit drin, wo man sich eben fragt, wie geht es jetzt weiter, wo man sich vielleicht auch ein bisschen erschreckt, wo man sagt, okay, ja, es ist ganz nett gemacht, es gehört einfach mit dazu so. Die Kombination hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Hauptsächlich eben aber auch diese Innovation, dass man sagt, okay, jetzt passiert hier was Exorzistenmäßiges, was Dämonisches am Filmset und die Hauptperson tickt aus, ne? Und da kippt es so ein bisschen in die Richtung und man fragt sich, ist es jetzt der Dämon, ist er jetzt zurück in seiner Sucht? Wie gesagt, das ist die Kombi, die mir sehr gut gefallen hat, zwar mit dieser Drama-Komponente. Was hat mir jetzt nicht so gut bei dem Film gefallen? Also Er fängt sehr gut innovativ an und hat mich auch bis zu einem bestimmten Punkt gut unterhalten. Aber beim Ende hat man sich wieder nicht so richtig was einfallen lassen, sodass es wieder in dem 0815-Brei versufft ist quasi. Ja, da kam nichts Neues dazu. Es ist wie das alte Spiel beim Exorzistenfilm Gut gegen Böse. Und wir alle wissen, wie das immer ausgeht. So, da hätte ich mir ein bisschen mehr Innovation einfach irgendwie gewünscht. Das ist dann immer so gekippt in diese 0815-Exorzisten-Geschichte dann doch wieder. Und ja, das bemängle ich so ein bisschen an dem Film. Also er hat ein gutes Thema aufgemacht, aber er hätte mehr rausholen können, wie ich finde. Sodass er bei mir auch im Mittelfeld gelandet ist. Ich glaube, ich gebe dem Film ja, auch so 3 Sterne. 3 Sterne von 5 Sternen würde ich ihm geben. Einfach, weil da noch viel Luft nach oben offen ist. Weil man aus dieser tollen Kombination hätte mehr rausholen können. Und weil das Ende letztendlich wieder doch nur 0815 ist, so wie ich finde. Ja, also so Mittelding. Aber wer auf diese Kombination steht, ne, dass man gerade diese unheimlichen Geschehnisse an Horrorfilmsets oder beziehungsweise an Filmsets, die Horrorfilme produzieren oder wo welche gedreht werden, aufgreift, auch gerade in Kombination mit dem Exorzisten-Thema, dann ist es auf jeden Fall was für euch, dann könnt ihr ihn euch gerne anschauen, aber am Ende wird er gerade so ein bisschen schwächer und spielt auch das Thema zum Schluss nicht ganz gut aus, also bin im Mittelfeld gelandet, genau.
Okay, ja. Also es ist irgendwie, die Story klingt ein bisschen genauso abgenudelt wie der Titel. Und was ich total abgefahren finde, ist, dass ja irgendwie vor 2 oder 3 Jahren Russell Crowe auch schon The Pope's Exorcist gemacht hat. Deswegen finde ich es witzig, dass er schon wieder in so einem Film mit dem Exorzistenthema drin ist.
Ja, ja, das stimmt. Den habe ich auch gesehen, glaube ich. Ich gucke sehr viele Horrorfilme, auch viele Exorzistenfilme. Ich vergesse auch einige, weil es halt viele Exorzistenfilme gibt. Und echt, ja, die wiederholen sich dann
auch alle irgendwie gleich heißen.
Richtig. Und ich bin da auch deiner Meinung. Beim Titel bei diesem Film hätte man sich auch wirklich viel mehr einfallen lassen können. Ich weiß nicht, warum man ihn nur so genannt hat. Keine Ahnung. I don't know. Okay, also auf jeden Fall wieder eine schöne Mischung und hat mir wieder großen Spaß gemacht.
Es war zwar sehr kurz, aber auch wieder sehr lustig.
Das freut mich. Ich würde sagen, reingehauen und wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Und die wird voraussichtlich unsere Thor-Episode sein, wenn uns nichts dazwischen kommt. Da geht es dann um den ersten Thor von Marvel und da geht es dann um das Thema Marvel-Thor versus der reale, beziehungsweise der Thor in der nordischen Mythologie. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Episode und ich würde sagen, dann schwingen wir den Hammer bis zur nächsten Episode.
Exakt. Seid gespannt auf Froschtor. Bis nächste Woche.
Oh ja, bis dann.